Cases. Echte Fälle aus der Pflege.
Stationsleitung Gudrun kann dem Druck nicht mehr standhalten. Sie ist gezwungen, genau das zu tun, was ihrem Team eben noch nachdrücklich untersagt hat. Was das ist, wollen wir gleich zusammen mit dir errätseln. Und wir zeigen dir anhand deines Berufsrechts, wie du mit einer ähnlichen Situation umgehen kannst. Jetzt wünschen wir dir gepflegte Unterhaltung beim heutigen Fall.
Druck, lass nach.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem Podcast True Cases, echte Fälle aus dem Berufsrecht. Mein Name ist Leonie Podday und ich sitze hier nicht allein, sondern habe auch wieder Sandra Postel und Jens Albrecht mit dabei. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo liebe Leonie. Schön, dass wir es nochmal hier gemeinsam schaffen.
Hallo auch von mir.
Ich würde sagen, wir starten auch gleich direkt rein. Wir machen das so wie immer. Ich habe euch einen Fall mitgebracht, der startet mit einer kryptischen Überschrift beziehungsweise mit einer kryptischen Beschreibung. Und ihr fragt mich Ja- oder Nein-Fragen, die ich anschließend beantworte, bis ihr dem Fall ziemlich auf die Spur gekommen seid. Und dann geht es nachher in eine Besprechung. Und besonders toll finde ich, dass gerade eben in dem Moment nochmal 5000 True Cases Kartenspiele geliefert worden sind. Das heißt, der Podcast ist ja auch begleitend, um das Kartenspiel nochmal mitzuerläutern, um die Systematik zu erklären. Und ich freue mich jetzt auf den Fall.
Ich freue mich aber auch, dass wir die Kartenspiele haben. Ich muss schon wirklich sagen, wir haben total gute Nachfrage dazu. Das ist schon mega.
Aber steigen wir mal rein mit dem Fall Druck, lass nach. Stationsleitung Gudrun Wanner warf ihrem Team ein Fehlverhalten vor, das sie nur wenig später mehrfach selbst beging, ohne es stoppen zu können. Liebe Sandra, lieber Jens, was könnte passiert sein?
Der Fall heißt Druck, lass nach.
Hat es was mit Injektionen zu tun?
Nein.
Mit Druckluft?
Nein.
Also Sauerstoff oder so meinst
ja,
du?
Ja, genau.
Nein.
Ja. Falsches Blutdruck messen?
Nein.
Ist es denn, also es hat ja definitiv etwas zwischen den, oder im Teamverhalten, ne?
Ja.
Also sprich, das Team hat etwas gemacht und das fand die Stationsleitung nicht okay.
Ja.
Haben Einzelne aus dem Team Druck ausgeübt?
Nein.
Also so in Richtung Mobbing meinst du, oder?
Zum Beispiel,
so?
Ja.
Nee, nein. Ah, okay. Also jetzt nochmal so, um uns irgendwie zu nähern, hat es was mit Arbeitsorganisation und Pausenzeit zu tun oder sowas?
Könnte man so sagen aus Sicht der Stationsleitung.
Okay.
Ging es um den Dienstplan?
Nein.
Ja, dann nochmal einzeln. Hat es was mit Organisation zu tun?
Ja.
Okay.
Ja.
Also im Dienst.
Ja, im Dienst auf jeden Fall. Es hat während der Arbeitszeit stattgefunden.
Pausenzeiten eingehalten?
Ja, geht schon in die Richtung.
Hätten die das denn in der Pause machen sollen und haben stattdessen irgendwas nicht in der Pause gemacht?
Aus Sicht der Stationsleitung würde ich jetzt sagen, ja. Wenn wir hier einen Arbeitsrechtler sitzen haben, wird er das vielleicht anders bewerten.
Also kann es sich nicht ums Rauchen handeln?
Nein.
Okay.
Sollten Sie während der Pause etwas Dienstliches tun? Nebenbei quasi?
Nein.
Also wenn es nicht um Rauchen ging, dann ging es, also was macht man denn in seiner Pause? Oder beziehungsweise eben, wenn man nicht Berufsausübung hat, dann also gehen viele Kollegen rauchen, ich nicht. Oder frühstücken. Mhm. Oder gehen auf Toilette.
Ja, die Aktivitäten des täglichen Lebens. Aber bei der Toilette warst du schon sehr richtig.
Bei der Toilette warst du richtig. War die nicht sauber genug?
Nein.
War sie nicht?
Oh Gott, warte, jetzt muss ich einmal doppelte Verneinung. Die Toilette war sauber. Das hat keine Relevanz.
Das ist ja echt. Ich frage mich gerade, also klar, wir haben natürlich auch Fälle gehabt, die jetzt, also es gab mal etwas mit dem Thema Toilettengang. Ich könnte mir vorstellen, dass, also wir achten ja immer darauf, dass die Fälle, die wir hier vorstellen, die haben einen realistischen Bezug, sind aber sehr verfremdet. Ja, deswegen, ich weiß, dass wir mal was mit Toilettengang hatten.
Also beispielsweise, dass die Häufung der Toilettengänge auffielen.
Ja.
Weil da jemand unschön nachgeholfen hat.
Mhm. Diuretikagabe war das.
Ja.
hat dann jemandem etwas in den Tee getan.
Das kann man so sagen, da seid ihr schon sehr nah dran. Ich komme einmal zur Auflösung. Stationsleitung Gudrun war der Meinung, dass die Toilettengänge ihres Teams etwas zu lange ausfielen. Sie übte daher Druck auf die Teammitglieder aus, ihre Toilettengänge zu reduzieren. Pflegefachfrau Kim stieß das ziemlich sauer auf. Also entwendete sie ein Diuretikum und mischte es Gudrun in den Kaffee. Was dazu führte, dass diese auffällig häufig zur Toilette musste. Bevor wir einsteigen in die berufsrechtliche Komponente von diesem Fall, vielleicht nochmal die Basics zu klären für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus der Pflege kommen. Ein Diuretikum, was ist das denn für ein Medikament?
Das ist ein Medikament, welches die Nierenfunktion erhöht und somit dafür sorgt, dass mehr Urin gebildet wird. Logische Konsequenz, du musst dann häufig mal zur Toilette, um Wasser zu lassen.
Das ist ja ganz schön fies.
Allerdings, natürlich ist auch Gudruns Verhalten fies gewesen und tatsächlich arbeitsrechtlich nicht okay. Ja, das ändert aber nichts dran, dass das selbstverständlich, also wenn wir wieder an diesem Punkt sind, wir würden diese unterschiedlichen Schritte in unserer Berufspflichtverletzungskommission vornehmen. Und wir würden also im ersten Schritt feststellen, ja, es handelt sich um ein Mitglied, was da das gemacht hat. Und wir würden danach definitiv einen Anfangsverdacht feststellen. Das sieht schwer nach einer Berufspflichtverletzung aus, eindeutig.
Nach einer Berufspflichtverletzung von beiden Seiten, also quasi von der Stationsleitung und von der Pflegefachperson, die das Diuretikum reingemischt hat ins Essen oder ins Getränk?
Also das Handeln der Stationsleitung ist sehr hart an der Kante zur Übergrifflichkeit, logischerweise, weil es macht wenig Sinn, vor der verschlossenen Toilettentür darauf zu warten mit einer Stoppuhr, um dann zu sagen, Leonie, du hast so und so lange gebraucht. Ja, da müssten schon weitere Dinge dazukommen, wie beispielsweise, da liegt plötzlich ein Berg Illustrierten auf Toilette und man hört es blättern durch die offenen Türen oder weiß der Kuckuck. Also es liegt definitiv eine Verletzung vor aufgrund des Mischens des Diuretikums in das Getränk.
Ich war auch eher auf der Seite, was da die Kim gemacht hat. Also Gudruns Verhalten ist von der Führung her unterirdisch, wird definitiv nicht zu einem verbesserten Teamklima oder zu einem erhöhte Teameffizienz irgendwie führen. Das ist alles Mist. Da muss auch jemand mal einschreiten, aber mehr auf arbeitsrechtlicher Ebene beziehungsweise auch wiederum auf der Führungsebene. Aber deswegen natürlich jemanden heimlich ein Medikament unterzumischen, das hat eben nicht nur den strafrechtlichen Aspekt, den es definitiv auch hat, sondern es ist auch etwas, was einer Pflegefachperson natürlich nicht gebührt. Also sprich, das darf ich in meiner Berufsausübung, muss ich wissen, dass das nicht okay ist.
Definitiv, das tut man nicht.
Ja, wenn ihr den Fall jetzt bei euch in der Berufspflichtkommission vorliegen hattet, vielleicht auch, erster Eindruck, was sind die ersten Schritte? Ich glaube, es ist ja sehr schnell deutlich, dass das einfach nicht in Ordnung ist, genau aus diesem Grund irgendwie, ne? Also ein Medikament ins Essen mischen oder ins Getränk, das ist nicht in Ordnung, wenn das keine Indikation hat. Die Person war nicht darüber informiert. Wie nähert ihr euch dem Fall an? Weil jetzt hier, die Kim ist eingeschritten irgendwie, die hat sich nicht, sag ich mal, ihren nächstfolgenden Vorgesetzte gewandt, sondern ist selbst tätig geworden. Aber so ein Stück weit, also so Rache hat natürlich auch immer so eine gewisse Faszination, was hier definitiv Grenzen überschritten hat, aber fällt, der Hintergrund von dem Handeln von Kim auch mit in die Bewertung.
Ja, natürlich. Und vor allen Dingen jetzt gerade an diesem Beispiel Rache ist kein, ich sag's jetzt mal, strafmindernder Grund. Also was hierbei mit Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, ist eine saubere Zeugenaufnahme. Das heißt, die Kollegin wirklich nochmal zu befragen, also was wurde alles mit durchgeführt, beziehungsweise was war natürlich eventuell das Motiv und wie stehst du heute zu der Tat? Da kann auch alles Mögliche passieren. Ich finde gerade bei Diuretika, da weißt du ja, da auch anzunehmen, das wäre auch eine totale Hybris und würde eher erschwerend in den Fall kommen, nach dem Motto, ich wusste ja, was ich tue und ich habe hier nur so viel reingemischt, dass nichts Böses passiert. Das sind ja alles Aspekte, die eher nochmal deutlich macht, du hast deinen Berufsethos überhaupt nicht verstanden und das geht nicht. Dadurch, dass kein Schaden passiert ist in dem Moment, also was ja auch um Gottes Willen gut ist, würde man eventuell das noch nicht ans Berufsgericht geben. Ich glaube, da ist wieder so dieses Thema Schaden vornehmen, nochmal auch einen Aspekt, der nochmal mit hinzukommt, aber deutlich zu machen, dass das definitiv deutlich gerügt werden muss, ist schon wichtig festzulegen.
Leonie, du hast es vorhin so charmant beschrieben, Kim hat selbst gehandelt. Ja, ich würde das nochmal etwas pointieren und sagen, das ist Selbstjustiz. Wir leben aber nicht in einer Anarchie, wir leben in einem Rechtsstaat. Und natürlich gelten dann eben rechtsstaatliche Kategorien und die unsere ist das Berufsrecht. Und das ist ein spannender Fall insofern, weil hier die Frage tatsächlich im Raum steht, ist ein Schaden entstanden, ja oder nein? Denn allein die Tatsache, dass plötzlich dann die Leitungskraft in kürzeren Abständen häufiger zur Toilette muss, das wird ja auch vom Team wahrgenommen. Ist das möglicherweise auch eine implizite Bloßstellung? Also das ist eine schwierige Geschichte. Also insofern ist sehr eindeutig, Kim ist eine Pflegefachperson, sie lebt und arbeitet in Nordrhein-Westfalen, von daher ist sie uns im Register, das heißt, wir sind zuständig. Und der nächste Schritt ist dann natürlich die Konfrontation mit der Sachlage. Also sie darf dazu Stellung nehmen, ist völlig klar. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Zeugenaussage der Leitung, die ja irgendwann festgestellt haben muss, dass ein Diuretikum in ihrem Tee war. Möglicherweise, weil sie die Packung hat liegen sehen oder weil ein anderes Mitglied des Teams ihr das gesteckt hatte. Das ist ja häufig so Mechanismen, die in einer Gruppe von Menschen passieren. Und dann wäre man bei der Sachlage, die man dann quasi wieder in der Kommission bewerten könnte.
Jetzt in dem Fall, ich möchte so ein Stück hinaus, wie die Berufspflichtkommission sich überhaupt zusammensetzt. Da waren wir in den letzten Folgen noch gar nicht so unbedingt drauf eingegangen. Was ihr schon erzählt hattet, das sind Vorstandsmitglieder. Wir haben auch eine Rechtsberatung, die natürlich unterstützt und das Hauptamt, was auch dort zuarbeitet. Mögt ihr vielleicht noch einmal kurz erzählen, wer in der Berufspflichtkommission sitzt? Und dann vielleicht direkt abgeleitet, wart ihr euch dort einig bei dem Fall? Also ist das, also kommt man schnell zu einer Entscheidungsfindung?
Okay, wir fangen erstmal bei der Zusammensetzung der Kommission an. Oder vielleicht noch einen Schritt eher, wie kommt es überhaupt zu dieser Kommission? Dass es diese Kommission geben soll, ist eine Entscheidung des Vorstandes, weil nach Heilberufegesetz Nordrhein-Westfalen ist der Vorstand der Kammer dafür verantwortlich, genau dieses Berufsrecht umzusetzen und zu verantworten. Und damit die laufenden Geschäfte des Vorstandes ungestört weiterlaufen können, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wir befassen uns schwerpunktmäßig eben auch mit Berufsrecht und mit Berufspflichtvergehen und bringen sie zusammen in diese Kommission. Und so gab es eine Wahl im Vorstand der Kammer, wo wir gesagt haben, es sollten möglichst beide Geschlechter vorhanden sein. Und es sind 5 Personen, die wir gewählt haben, aus der Reihe des Vorstands. Der Vorstand insgesamt hat 11 Personen. Und so treffen sich diese 5 Personen quasi als entscheidende Mitglieder dieser Kommission und werden beraten vom Justizariat der Pflegekammer. Das sind aktuell 2 Juristinnen, die uns da zur Seite stehen. Und wir haben darüber hinaus Beratung von einer externen Rechtsberatung, die uns in vielen anderen Bereichen auch vertritt. Und die mit mindestens einem Fachanwalt, einer Fachanwältin regelmäßig auch an den Kommissionssitzungen teilnimmt. Die Vor- und Nachbereitung passiert wiederum durch das Hauptamt, also durch eine Mitarbeiterin des Justizariats, die Fälle vorbereitet und alles das tut, damit diese Kommission gut arbeiten kann.
Ja, total spannend. Auch, also es wird ja wirklich auf das Rechtliche und auf das Fachliche abgestellt. Das heißt, rechtlich werden wir sehr, sehr eng auch begleitet, fachlich selbstverständlich auch. Das heißt, die Geschäftsstelle bei fachlichen Unklarheiten, was vorkommen kann, nicht oft, aber in den Fällen kann es natürlich auch mal sein, dass wir auch selber nochmal uns fachlich auf das Setting nochmal anders einstellen müssen oder ähnliches. Dann holt natürlich auch, was das angeht, die Geschäftsstelle weitere Expertisen mit hinzu, die dann den Fall mit begutachten oder die grundsätzlichen fachlichen Fragestellungen uns nochmal näher bringen. Also das wird schon sehr breit, was für unterschiedliche Verletzungen vorliegen können. Da mag es auch manchmal eine fachliche Besonderheit geben. Die holen wir uns natürlich dann auch ein.
Mhm. Genau, die Kommission hat sich als relativ ersten Arbeitsschritt eine Geschäftsordnung selber gegeben, damit wir auch da sicherstellen können, dass die Verfahren strukturiert sind und immer auf demselben Qualitätslevel laufen.
Mhm.
Das ist ja wirklich auch eine Sache mit unserem Berufsrecht. Schaffen wir jetzt auch die Möglichkeit, dass wirklich Pflege entscheidet, was Pflege tut, beziehungsweise was Pflege auch nicht darf oder wo Grenzen überschritten worden sind. Aber das bedeutet ja auch, dass die Vorstandsmitglieder sich dort nochmal in einer ganz besonderen Rolle befinden, wenn es jetzt auch darum geht, vielleicht über das Verhalten beziehungsweise Fehlverhalten von Kollegen und Kolleginnen in Anführungszeichen bestimmen, beziehungsweise, ja doch, ist es ja ein Bestimmen, beziehungsweise ein Beschluss fassen sollen, beziehungsweise müssen. Heißt das, dass dann nochmal so vielleicht bei den Vorstandsmitgliedern herrscht da auch nochmal irgendwie ein bestimmtes Interesse oder sind die nochmal entsprechend gerüstet mit juristischem Fachwissen auch nochmal oder einer besonderen, sich Bewusstsein über die besondere Verantwortung?
Es stimmt schon, was du sagst. Wir geben das in Veranstaltungen immer erstmal so, geht es einem so locker über die Lippen, dass man sagt, irgendwie es ist richtig, dass Pflege selber sagt, wann ein Pflegefehler passiert und eben nicht Juristen oder Ärzte. Wenn man das natürlich wirklich zu Ende bedenkt, bedeutet das eine hohe Verantwortung, die auf die Personen, die das dann beurteilen, auch lastet. Das heißt, wir können auch Fehler machen, rein theoretisch könnte das auch natürlich in Zweifel gesetzt werden und dann kann auch so eine Entscheidung von uns natürlich auch wiederum beklagt werden. In der Situation waren wir noch nie, aber selbstverständlich gehört das mit dazu. Und wir leben nun mal glücklicherweise in Deutschland nicht in einer Expertokratie, sondern in einer Demokratie. Die betrifft auch Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Das heißt, wir dürfen das machen, wir dürfen auch dieses Recht jetzt sprechen, weil wir von Kolleginnen und Kollegen mandatiert worden sind. So funktioniert das im Heilberufsgesetz, wo festgelegt ist, dass der Vorstand diese Fälle beurteilt. Das heißt, in dem Moment, wo wiederum natürlich alle Pflegefachpersonen in NRW das Recht bekommen haben, Personen aus der Mitte ihres Berufsstandes heraus zu mandatieren, haben wir quasi dieses Recht ja auch erhalten. Und das ist uns sehr, sehr bewusst. Da sind wir sehr stolz drauf, dass uns die Kollegen das Vertrauen geschenkt haben mit dieser ersten Wahl. Auch da holen wir 70 Jahre Selbstverwaltung nach. Die Ärztinnen und Ärzte sind das gewöhnt, auch andere Heilberufe. Und da machen wir jetzt gerade natürlich genau auch diese Erfahrung. Das ist nicht so ohne diese Verantwortung zu tragen. Und es ist gut, dass man das auf der Basis einer demokratischen Wahl erhalten hat.
Wie wir in den vorhergehenden Folgen hierhin und dann schon besprochen haben oder erörtert haben, es gibt ja durchaus Fälle, die dem Ahndungsrahmen dessen, was uns als Kammerangehörige gegeben ist, übersteigt. Und wir haben damit nur angedeutet, wie es weitergehen könnte. Ich sage das nochmal, das, was wir gravierendenfalls ahnden können, ist eine Erteilung einer Rüge, sprich Eintragung in die Personalakte, plus der Anordnung eines Ordnungsgelds von 10.000 Euro. Und es ist völlig klar, insbesondere wenn es an Rechtsgüter wie Gesundheit oder Leben geht, ist das kein angemessener Rahmen und dann muss man eine weitere Instanz hinzunehmen und dafür zuständig sind die sogenannten Berufsgerichte. Die sind angesiedelt in Nordrhein-Westfalen an Verwaltungsgerichten. Zuständig ist das jeweilige Gericht in Köln und in Münster und das Oberverwaltungsgericht in Münster. Hier ist es so, dass Senate gebildet werden, die aus Volljuristen, also aus Richtern, aus professionellen Richtern bestehen, plus sogenannten Beisitzenden. Hier heißen sie Beisitzenden, in anderen Gerichten würden sie Schöffen heißen. Das sind Pflegefachpersonen, die Mitte dieses Jahres gewählt worden sind von einem Wahlgremium. Das ist im entsprechenden Gesetz so vorgesehen. Und die dann für 5 Jahre diese Beisitzertätigkeit durchführen.
Darf ich noch einmal fragen, die Vertreter und Vertreterinnen im Berufsgericht wurden auch gewählt, aber nicht mehr aus der Mitte des Berufsstandes heraus?
Exakt, exakt. Die Gerichte sind durchaus an die Pflegefachpersonen herangetreten und haben gesagt, macht Vorschläge. Die Bedingung ist auch gewesen, dass es Personen sind, die in keiner anderen Weise ehrenamtlich oder hauptberuflich mit der Pflegekammer verbandelt sind. Das ist notwendig und sinnvoll, weil es muss eine Unabhängigkeit herrschen. Und insofern sind um die 30, 40 Vorschläge eingegangen. Damit konnten wir sogar eine originäre Wahl dort sicherstellen. Gewählt wird aber von einem Wahlausschuss, der nach den entsprechenden Gesetzgebungen für solche Besetzungen läuft und damit nicht im Zugriff der Kammer steht.
Es war auch wirklich ein historischer Moment. Also die Idee, dass die Pflege selber ehrenamtliche RichterInnen stellen kann, das war schon auch wirklich was Besonderes für unseren Berufsstand. es macht eben genau deutlich, gerade in solchen Fällen, wo wir sagen, puh, das geht schon weit. Also hier, wenn wir nochmal Gudruns Fall, also Kims Verhalten anschauen, dann müssen wir ja wirklich sagen, das hat auch strafrechtliche Aspekte. Da sind wir wieder an diesem Thema, Klammer auf Rechtsüberhang, Klammer zu. Das heißt, was wird an welcher Stelle wie erstmal behandelt? Die Frage einer Körperverletzung wird mit Sicherheit erstmal über die das Strafrecht geklärt und dann kommt wieder das, was wir auch schon in einem Fall besprochen haben, nämlich dass Kollegen beziehungsweise dass dann natürlich auch wir in der Berufspflichtverletzungskommission mehr Informationen haben, weil Staatsanwaltschaft schon ermittelt hat und wir bekommen dann natürlich die gesamte Akte, können danach auch wirklich nochmal besser beurteilen, wie ist es strafrechtlich weitergegangen und was bedeutet das aus der berufsrechtlichen Facette heraus. Und dementsprechend ist dann wirklich irgendwann natürlich der Punkt, übergibt man das ans Berufsgericht, ja oder nein? Übergibt man es ans Berufsgericht, ja oder nein? Und dann geben wir es auch raus an eine nochmal neutralere, aber eben auch fachlich in der Zwischenzeit versierte Stelle, weil dort auch wieder Pflegefachpersonen eingebunden sind. Auch solche Fälle hatten wir in der Zwischenzeit, ich sag mal vorsichtig, ein paar.
In der Tat, aktuell liegen bei den Gerichten drei Verfahren vor und wir gehen davon aus, dass sie in nächster Zeit dort auch weiter bearbeitet werden. Mhm. Also.
Und wenn ihr einen Fall an das Berufsgericht abgebt, bedeutet das, dass dort auch entschieden wird, ob die Erlaubnis zur Berufsausübung entzogen wird, richtig?
Die Antwort ist klar, jein. Das ist eine mögliche Konsequenz. Das Berufsgericht kann aber noch andere Ahndungsmöglichkeiten ziehen. Das hat einen Rahmen, ein Ordnungsgeld bis zu 100.000 Euro auszuloben. Es kann aber auch die Unwürdigkeit des Berufes feststellen. Und in der Tat, dann wird die Berufszulassung wieder entzogen und man darf in dem Beruf nicht mehr arbeiten. Und es gibt sogar die Möglichkeit in besonderen Fällen, aber es müssen eben auch besondere Fälle sein, die Entscheidung des Gerichts bekannt zu geben. Beispielsweise dann, wenn aufgrund der speziellen Situation der Verurteilte noch in der Lage wäre, weitere Folgehandlungen zu führen, die wiederum zu einem Schaden sowohl für Pflegeempfangende als auch für den Berufsstand zu Buche schlagen würden.
Die 100.000 hören sich sehr, sehr hoch an, hat aber auch was mit dem Heilberufsgesetz zu tun, weil das eben für alle Heilberufe der Rahmen ist. Das heißt auch für deutlich mehr Verdiener wie ÄrztInnen in bestimmten Praxen oder Chefärzte oder so. Mhm.
Darf ich vielleicht noch einmal fragen, bevor die Pflegekammer hier in Nordrhein-Westfalen etabliert wurde, wer hat dieses Vakuum dann gefüllt, bevor es zu den Berufsgerichten ging?
Berufsrechtlich niemand, weil es war keiner da.
Genau, grundsätzlich wurde, waren die Bezirksregierungen zuständig, genau, aber genau. Dann hört es auch auf.
So, die haben eventuell leichte Ermittlungen gemacht, haben die aber auch sehr schnell wieder an die Staatsanwaltschaften respektive Gerichte abgegeben und dann wurden halt strafrechtliche oder zivilrechtliche Urteile gesprochen. Es hat sich niemand weiter vertieft um Berufsrecht gekümmert und auch nicht kümmern können, weil es gab keine Instanz. Und man muss ja bei den Bezirksregierungen sagen, die arbeiten in ihrer behördlichen Struktur sehr gut, aber es sind dort eben keine Pflegefachpersonen, die über das Recht wachen können.
Just gestern in einer Veranstaltung bin ich genau das gefragt worden, nach dem Motto, aha, dann haben wir jetzt also nicht nur das Arbeitsrecht und das Strafrecht, sondern auch noch das Berufsrecht. Dann habe ich nochmal gesagt, naja, und also gibt natürlich Strafrecht, Arbeitsrecht, Haftungsrecht und Berufsrecht. Ja, okay. Das gab es alles auch schon vorher, nur halt schlecht. Das ist genau das, was du gerade dargestellt hast. Gerade im Berufsrechtlichen haben wir jetzt teilweise noch Fälle, die noch anhängig sind, die schon in Zeiten von Bezirksregierungen diskutiert wurden und die dort nicht abschließend konsequent verhandelt wurden. Und gerade wenn wir uns den heutigen Fall anschauen, muss man doch sagen, dass das Konsequenzen haben muss. Dass wenn wir solche Sachen einfach laufen lassen, dann müssen wir uns auf der anderen Seite nicht wundern, wenn Kolleginnen und Kollegen diesen berühmten Moral Distress haben oder eben Cool-Out, weil sie sagen, es passiert ja eh nichts. Es ist wirkungslos und Kollegen um mich herum tun Dinge, die nicht okay sind. Das belastet Kollegen massiv. Wir haben dementsprechend, muss ich wirklich sagen, oft die Rückmeldung, dass Kolleginnen und Kollegen froh sind, wenn sie sich an uns wenden können mit Situationen, wo sie in der Praxis sagen, das muss auch mal arbeitgeberunabhängig geprüft werden.
Absolut, das ist ja, also es ist ja auch wirklich schön zu wissen, also ne, in meinem eigenen Professionsverständnis heraus, dass ich mich an eine Stelle wenden kann, wo auch Experten, Expertinnen über diesen Berufsstand heraus entscheiden können und nicht nur, sag ich mal, ne, also verwaltungsrechtliche Möglichkeiten haben, sich Fällen annähern zu können. Und dann würde ich vielleicht auch mit dem zweiten Teil meiner langen Frage beziehungsweise meiner ausführlichen Frage kommen. Da ging es ja nochmal so ein Stück weit darum, als ihr den Fall bei euch vorliegen hattet in der Kommission oder beziehungsweise so einen Sachverhalt in ähnlicher Weise, kommt ihr da schnell zu einem Ergebnis? Kommt ihr da oder müsst ihr zu einem einstimmigen Ergebnis kommen? Kann man dort widersprechen? Könnt ihr euch vielleicht auch enthalten?
Also 5 Mitglieder hat diese Kommission. Von daher ist jeder erstmal seinem Gewissen verpflichtet und insofern gibt es durchaus auch Beschlüsse, die mit 4-1 oder 3-2 zustande kommen können. Und das kommt auch vor. In diesem Fall war es relativ eindeutig, weil der Sachverhalt war sehr klar. Die Zeugenaussagen waren eindeutig und es gab wenig Interpretationsspielraum, sodass wir hier sehr klar zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen sind. Mhm.
Ja, ich weiß, dass wir ziemlich betroffen waren, dass sowas vorkommt. Wir müssen auch wirklich dazu sagen, der Fall, also der hier vorgestellt ist, damit er wirklich nicht wiedererkennbar ist, der hatte gegenüber dem, was wir besprochen hatten, auch nochmal so ein oder zwei andere Wendungen, sage ich jetzt mal. Die Betroffenheit war da, die Einigkeit war da. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir keine einstimmigen Urteile brauchen, sondern dass es eine klassische Beschlusslage des Mehrheitsbeschlusses gibt, was nicht mehr vorkommt, weil ich auch glaube, dass wir dann unserer Arbeit nicht gerecht werden, sind die Enthaltungen. Die sind möglich, aber wenn ich nicht in der Lage bin, in dieser Rolle, in der ich jetzt bin, mir ein Urteil zu erlauben, das bedeutet, ich muss mehr Informationen haben. Es kann nicht sein, dass wir uns, ich sage jetzt mal, dass wir uns einen schlanken Fuß machen, indem wir dann keine Entscheidungen mit treffen, sondern sagen, oh nee, das weiß ich jetzt gar nicht, ich enthalte mich, sondern wir müssen schon in der Lage sein, uns ein Urteil zu bilden. Denn wenn wir das nicht schaffen, wer soll das denn dann irgendwie hinbekommen, wenn nicht wir aus unserer Mandatierung heraus uns diese Verantwortung stellen und da zieht sich keiner mehr aus der Verantwortung raus.
Da stimme ich dir total zu, Sandra, da bin ich auch sehr froh. Und sehr stolz drauf, dass diese Kommission es tatsächlich schafft, Position zu gestalten und Position zu beziehen. Und insofern ist das ein normaler Vorgang, auch wenn es Gegenstimmen gibt. Das sieht man aber auch bei anderen, beispielsweise bei Gerichtsurteilen. Da hat man meistens, wenn die verschriftlicht werden und in irgendwelchen Fachzeitschriften veröffentlicht werden, hinterher noch den Anhang, ja, die Mindermeinung ist zu dem und dem Ergebnis gekommen, weil. Nur so. Und bei uns gibt es zwar nicht einen solchen Anhang, wo drauf steht, die Mindermeinung sagt, weil, aber wenn man die Protokolle sich anschauen würde, die natürlich unter Verschluss sind, aber wenn man es würde, würde man quasi auch den Verhalt oder die Entwicklung dieser der Einstellung und des Ergebnisses und auch die Begründung des Ergebnisses oder die Zuordnung des Ergebnisses des Einzelnen sehr klar wiedererkennen können. Also insofern ein wirklich zutiefst demokratischer Prozess, ein sehr anspruchsvoller Prozess und ich erlebe die Kommission da sehr, sehr verantwortungsvoll und engagiert zu Werke zu gehen.
Sehr schön. Ich glaube, das kann schon fast das Schlusswort, sage ich mal, einläuten. Beziehungsweise, Jens, du hast das Schlusswort ein Stück weit übernommen. An der Stelle auch von meiner Seite aus natürlich vielen Dank als Mitglied der Pflegekammer an euch, an eure Arbeit, an die Berufspflichtkommission. Ich glaube, das ist echt eine gute Sache, dass wir Pflegefachpersonen unser Berufsrecht jetzt selber in der Hand halten.
So ist es.
Genau, und dementsprechend natürlich nochmal wirklich einen herzlichen Aufruf. Wenn bei euch irgendwas ist, meldet euch. Es geht immer mit einer vertraulichen Beratung und erstmal auch das Angebot der Anonymisierung einher. Dann schauen wir gemeinsam weiter. Das lohnt sich auf alle Fälle immer auch, um im eigenen Gewissen klar zu sein. Euch allen eine gute Zeit, auch von meiner Seite. Und ich freue mich schon auf den nächsten Fall.
Alle eure Anliegen sind wunderbar aufgehoben unter berufsvergehen@pflegekammer-nrw.de. Ich freue mich. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
True Cases. Echte Fälle aus der Pflege
ist ein Podcast der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen für alle Pflegefachpersonen in NRW, basierend auf dem gleichnamigen Kartenspiel zur Berufsordnung. Wenn du noch mehr True Cases hören möchtest, dann abonniere einfach diesen Podcast. Und wenn du das True Cases Kartenspiel kostenlos erhalten möchtest, melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.